Hey Leute, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute bin ich hier mit der Hatice.
Hallo.
Die hat nämlich einen Artikel über häusliche Gewalt bei Jugendlichen, auch im Moment der Corona-Zeit, verfasst. Und darüber möchten wir heute reden. Also erst einmal, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du darauf gekommen, darüber so einen Artikel zu schreiben oder erstmal überhaupt darüber zu recherchieren?
Ganz einfach, wir sind ja hier in der Jugendredaktion und ich habe immer wieder mitbekommen, wie schlecht es gerade tatsächlich Jugendlichen geht. Heißt, Jugendliche kamen immer wieder mit dem Thema an, dass sie Depressionen haben, dass sie sich nicht gut fühlen. Und es wurde in den Medien auch immer wieder so vereinzelt thematisiert, aber tatsächlich gar nicht so häufig. Und ich habe mir dann gedacht, naja, es kann ja nicht sein, dass wir über eine Generation, über so eine große Generation überhaupt nicht sprechen, obwohl es ihnen gerade gar nicht so gut geht. Und das war so die Anfangsidee, weshalb ich quasi angefangen habe, zu diesem Thema zu recherchieren.
Und wie bist du dann von dem Thema, dass es Jugendlichen nicht gut geht, eben genau auf das Thema gekommen, so mit häuslicher Gewalt?
Leider ist es ja so, dass Jugendliche aktuell häufig eher zu Hause sind. Ja, jetzt hat sich wieder vieles gelockert, jetzt geht man wieder raus, man genießt das Wetter, man ist auch wieder in der Schule. Aber vor allem, wenn wir so an den Winter denken, die Jugendlichen waren die ganze Zeit zu Hause. Und zu Hause sein bedeutet auch gleichzeitig nicht gesehen werden. Also sie werden zum Beispiel nicht von Lehrern gesehen, sie werden nicht von anderen Erwachsenen außer den eigenen Eltern gesehen. Heißt, Jugendliche sind allein. Und dadurch hat sich tatsächlich auch das Thema häusliche Gewalt entwickelt. Häusliche Gewalt bedeutet, dass man zu Hause Gewalt erlebt, also zum Beispiel irgendwie vom älteren Bruder, von der Mutter, vom Vater und nichts dagegen tun kann. Und tatsächlich gibt es keine konkreten Zahlen, wie viele Jugendliche während der Pandemie Gewalt zu Hause erlebt haben. Aber Experten gehen davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, also sehr viele Jugendliche, die zu Hause geschlagen worden sind oder auch zum Beispiel psychische Gewalt erlebt haben, also es muss ja nicht immer nur körperlich sein, es kann ja auch psychisch sein, die aber nicht gemeldet worden sind, weil die Jugendämter halt leider auch unter Pandemiebedingungen nicht so gut arbeiten können, wie sie es normalerweise tun.
Ja, und viele Jugendliche trauen sich ja auch eben nicht zu sprechen.
Total.
Oder wissen gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen.
Ja, auch das war ein großes Problem. Hilfe holen. Also Hilfe holen bedeutet für Erwachsene, okay, ich melde mich irgendwo. Auch das ist schwierig, auch wenn man als Erwachsener Gewalt erlebt hat. Aber als Jugendliche ist das noch schwieriger. Viele Jugendliche wissen gar nicht, okay, wo melde ich mich jetzt? Was mache ich? Oder viele sind zum Beispiel so, dass die zum Lehrer gehen, dann ganz klar sagen, hey, ich habe ein Problem. Aber was ist, wenn die Lehrer nicht da sind? Was ist, wenn man die Lehrer nur noch über Zoom sieht? Und das war ja eigentlich so die größte Schwierigkeit während der Pandemie. Jugendliche waren zu Hause in ihren Kinderzimmern und wurden nicht gesehen und wussten auch teilweise gar nicht, wie sie sich Hilfe holen sollen.
Ich denke auch, in solchen Situationen weiß man gar nicht mehr, ob man es überhaupt noch wert ist, sich Hilfe zu holen oder ob es überhaupt was bringt oder auch ist es ja auch oft so, dass vieles so dramatisiert wird, dass Jugendliche vielleicht denken, mir geht's gar nicht so schlecht oder ich steigere mich da irgendwo rein. Und vielleicht auch bei häuslicher Gewalt oder bei Eltern ist es ja auch oft dann so, dass das noch das Gefühl, dass man sich da nur reinsteigert, unterstützt wird, weil deine Autoritätsperson halt auch so aus dem Rahmen handelt.
Total. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast. Jede Form von Gewalt, jede Form von psychischem Leiden, sei es Depression, sei es vielleicht sogar Suizidgedanken, also Suizidgedanken sind Selbstmordgedanken, oder auch einfach nur das Gefühl, mir geht es gerade nicht so gut oder ich verstehe mich gerade nicht mit meinen Eltern. Jede Form von mir geht es nicht gut benötigt Hilfe und jede Form von mir geht es nicht gut hat es auch verdient, Hilfe zu bekommen. Weil du hast recht, häufig gerade auch so auf Social Media und so bekommt man immer wieder mit, oh Gott, es gibt immer Leute, die einem immer, denen es immer schlechter geht. Aber wichtig ist, egal wie es einem geht, wenn man Hilfe braucht, dann hat man sie, dann sollte man sie auf jeden Fall auch holen. Also dann sollte man nicht strugglen. Ich verstehe auch, dass das schwierig ist, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich erstmal eingesteht, dass man Hilfe braucht und dass man dann versucht, dass es einem wieder besser geht, indem man sich halt wirklich professionelle Hilfe holt.
Da hast du auf jeden Fall recht und das erinnert mich auch an diesen Spruch, es ist nicht wichtig, ob du nach 2 Metern ertrinkst oder nach 100 Metern letztendlich ertrinkst du und letztendlich bräuchtest du dann auch eben diese Hilfe.
Total. Vielleicht kann man hier auch nochmal erwähnen, wenn ihr tatsächlich auch, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr irgendwie Gewalt erlebt habt, sei ich psychisch oder physisch, oder wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt Depressionen, dann meldet euch auf jeden Fall entweder bei Erwachsenen oder bei der Nummer gegen Kummer. Die können wir auch gerne nochmal am Ende einblenden. Die wird aber auch auf jeden Fall auch auf Instagram stehen, die Nummer.
Auf jeden Fall. In deinem Artikel hast du ja auch mit Jugendlichen geredet und sie haben ja auch mit dir ihre Geschichten geteilt. Wie hast du diese Jugendlichen gefunden und wie hast du sie kennengelernt? Also waren sie eher offen oder verschlossen? Wollten sie gern darüber reden oder war das eher so ein Tabuthema?
Also wie ich sie gefunden habe, kann ich nicht sagen, weil die natürlich 100% anonym sein sollen, weil das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung für die Jugendlichen selber, auch einfach zu erzählen, wie es ihnen gerade geht, weil es geht wirklich um Depressionen, es geht auch wirklich um Gewalt. Aber das Gespräch an sich war schon tatsächlich schwierig, auch für mich, weil da sind junge Menschen, die erzählen, dass es einem nicht gut geht, dass sie auch keine Hilfe bekommen, weil das war auch so die wichtigste These meiner Recherche, dass Jugendliche während der Pandemie alleine gelassen worden sind. Heißt, sie haben zum Beispiel keine Termine bei Therapeuten bekommen oder sie konnten nicht richtig mit den Lehrern sprechen, weil die Lehrer gar nicht vor Ort waren oder die Jugendämter haben zu spät reagiert. Und das ist schon schwierig auch für mich gewesen. Also für mich war total schwierig, weil die Gespräche auch meistens natürlich über Zoom stattgefunden haben während der Pandemie. War es extrem schwierig, den Jugendlichen auch zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine. So, danke, dass ihr mir das erzählt und ich möchte euch helfen. Und das war so für mich die größte Herausforderung, auch zu zeigen, ihr schafft das und dass ihr mir das erzählt, ist enorm wichtig, damit auch andere Jugendliche sehen, ihr seid nicht alleine.
Auf jeden Fall. Und du sprichst ja im Moment sehr viel davon, dass Jugendliche in der Pandemie keine Hilfe bekommen. Du hast ja auch mit einer Person geredet, wo das Ganze vor der Pandemie war. Denkst du, Jugendliche werden gehört? Also denkst du, Jugendliche werden genug gehört, jetzt unabhängig von der Pandemie oder nicht?
Also ich glaube tatsächlich, dass junge Menschen auf jeden Fall laut schreien, wenn sie Hilfe brauchen, aber dass häufig nicht die richtigen Stellen diese Schreie hören. Ich glaube, dass es einen sehr großen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Das ist ja zum Beispiel Jugendämter sind Kinder- und Kinder- und Jugendhilfe gehört, also die Jugendämter gehören dazu. Beratungsstellen gehören dazu, Heime gehören dazu. Ich würde auch teilweise tatsächlich Lehrer dazu zählen, obwohl eigentlich Lehrer eher Lehrpersonal sind, aber auch Lehrer machen einen ganz wichtigen Job. Aber häufig werden tatsächlich diese Stellen, also dieser Kinder- und Jugendhilfebereich, gar nicht so krass gefördert. Also zum Beispiel, es gibt viel zu wenige Pädagogen an der Schule. Es gibt viel zu wenige Pädagogen in Heimen, die auch wirklich auch gut bezahlt werden. Das heißt, ich glaube, dass die Politik den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe viel mehr stärken muss, damit einfach viel mehr Hilfe da ist. Weil es gibt ganz viele Erwachsene, die sehr engagiert sind, Jugendlichen helfen wollen, aber leider nicht die Kapazitäten dazu haben. Das war zum Beispiel während der Corona-Pandemie so, dass bestimmte Beratungsstellen gesagt haben, wir hatten gar nicht die Finanzierungsmodelle, zum Beispiel irgendwie bestimmte Sachen auch digital zu ermöglichen. Oder wir hatten nicht die Möglichkeiten, einen Raum, zum Beispiel dann Plexiglas dazwischen zu machen, weil irgendwie die Finanzierung gefehlt hat. Das heißt, dass der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe einfach viel mehr gefördert werden muss.
Wenn wir jetzt nochmal zu der Recherche zurückkommen. Wie war die Recherche für dich? Also wie hast du das alles erlebt persönlich?
Also ich muss sagen, für mich war es schon schwer, einfach weil die Themen so schwer sind. Es geht um Depressionen, es geht um Selbstmordgedanken und es geht um Gewalt. Und das sind sehr schwierige Themen. Und ich habe versucht, und ich glaube, dass ich das auch sehr gut hinbekommen habe, mit den Protagonisten sehr sensibel umzugehen. Also zum einen die Protagonisten, also die Jugendlichen, die in dieser Recherche von ihren Gefühlen erzählen, bleiben alle anonym. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und zum anderen habe ich immer versucht, auch in den Gesprächen wirklich sehr sensibel damit umzugehen und auch zu sagen, erzähle nur das, was du erzählen möchtest. Du musst nichts erzählen, wozu du dich nicht bereit fühlst. Und dennoch habe ich für mich gemerkt, es war ein schwieriges Thema, weil auch wenn man nicht davon betroffen ist, tut es einem weh. Es tut einem weh, wenn man sieht, dass jemand am Leiden ist. Und deswegen auch so der Appell an alle anderen, dass man wirklich genauer zuschauen sollte, wenn es jemandem nicht so gut geht. Sei es ein Erwachsener, sei es ein Jugendlicher oder sei es ein Kind. Wenn man merkt, dass es jemandem nicht gut geht und man selber vielleicht nicht in der Lage ist zu helfen, dann auch zu sagen, hey, guck mal, es gibt professionelle Hilfe, die du dir holen kannst. Wende dich noch an die und die Stelle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch mehr über dieses Thema sprechen, damit mehr Menschen sich Hilfe holen können. Weil Hilfe ist da. Und Hilfe ist auch während der Pandemie da. Nur sie ist halt schwer für die Menschen erreichbar. Plus viele Menschen wissen halt nicht, dass Hilfe überhaupt da ist.
Ich denke halt auch, dass wenn wir offener darüber reden, dass das dann auch normalisiert wird. Natürlich nicht die häusliche Gewalt, was soll man nie normalisieren, sondern der Akt des Hilfeholens.
Total.
Und dass es dann halt auch vielleicht einfach ein bisschen einfacher ist, wenn wir halt alle, ja, unsere Ohren und vielleicht auch unsere Herzen dafür einfach so ein bisschen öffnen.
Total. Und ich glaube, es geht auch wirklich darum, dass frühzeitig zu erkennen. Also frühzeitig zu erkennen, wenn es einem Jugendlichen nicht gut geht. Frühzeitig nach Hilfe rufen. Und gleichzeitig müssen wir auch davon ausgehen, dass es ganz viele Jugendliche gibt, die nicht nach Hilfe rufen können, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht den Mut dazu haben. Weil auch das erfordert extrem viel Mut. Deswegen muss es ein Umfeld geben, deswegen muss es Lehrer geben, es muss Pädagogen geben, die das schon sehen, die dafür geschult sind, dass wenn ein Jugendlicher bestimmte Signale oder was auch immer sendet, dass er Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist wichtig und das meinte ich auch mit, der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe muss ausgebaut werden, damit frühzeitig erkannt wird, wenn es Kindern und Jugendlichen nicht gut geht.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil es kann ja eigentlich nie zu früh sein, es kann immer nur zu spät sein.
Ja, total.
Also das ist ein sehr großer Punkt. Jetzt haben wir über die Recherche geredet. Wie war denn der Schreibeprozess? Also hast du, wenn du geschrieben hast, hast du da irgendwie nochmal so Geistesblitze bekommen oder dich gefragt, wie das sein kann? Hattest du da irgendwie so Erkenntnisse vielleicht noch insgesamt?
Also beim Schreiben habe ich tatsächlich den Fokus nur auf die Geschichten der Jugendlichen gelegt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch viel mehr recherchiert, als in meinem Text am Ende entstanden ist. Ich habe zum Beispiel auch mit Familien gesprochen. Ich habe auch mit anderen Beratungsstellen gesprochen. Habe das dann alles tatsächlich aber nicht reingenommen, weil mir wichtig war, dass die Geschichten der Jugendlichen im Vordergrund stehen. Das heißt, es soll ganz klar sein, was erlebt ein Jugendlicher als Beispiel in dieser Pandemie. Und es sind nur 2, 3 Jugendlichen, es sind nicht viele. Aber trotzdem glaube ich, dass sie zeigen, wie es gerade ganz, ganz, ganz vielen Jugendlichen geht. Und zwar, dass sie nämlich unter diesen Veränderungen der Pandemie leiden. Und daher habe ich versucht, beim Schreiben vor allen Dingen auf den Fokus zu bleiben und zu zeigen, das erlebt gerade ein Jugendlicher. Und nur weil jetzt Sommer ist und nur weil viele Menschen jetzt geimpft wurden oder weil sich jetzt vieles wieder lockert, heißt das nicht, dass es diesen Kindern und Jugendlichen wieder besser geht. Es geht vor allem jetzt darum, jetzt zu handeln und sie wurden 1,5 Jahre damit alleine gelassen. 1,5 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und es geht jetzt darum, das wenigstens jetzt zumindest noch mal zu sehen und zu ändern.
Ja, besonders die Geschichten der Jugendlichen in deinem Artikel, fand ich, hat das Ganze so roh gemacht, wenn du weißt, was ich meine. Also die nackte Wahrheit, wenn man das so sagen möchte. Also ich denke, das ist in dem Artikel sehr gut rübergekommen und berührt auch, glaube ich, viele Menschen genug, dass man vielleicht auch mal die Augen öffnet oder dass es sich so in das Gedächtnis einprägt, diese Geschichten, dass man halt vielleicht in seinem Umfeld einfach, vielleicht auch indirekt oder unbewusst einfach so ein bisschen guckt, wie andere sich verhalten.
Total. Ich finde es auch total wichtig, dass man überhaupt für dieses Thema sensibilisiert ist. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, weiß ich nicht mehr, wann wir das gemacht haben, hat eine jugendliche Philippa mit einer Beratungsstelle Gegenwind einen Podcast aufgenommen. Und du hattest ja auch letztes Jahr, war das letztes Jahr, zum Thema Depression?
Anorexie.
Genau, einen Podcast aufgenommen. Und sowas ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man sich einfach mit diesen Themen beschäftigt und damit man auch eine Sensibilisierung für diese Themen bekommt, damit man erkennt, wenn es jemandem nicht gut geht, was sind so die Merkmale davon und dass man dann einfach auch handelt, weil die Betroffenen selber brauchen Hilfe. Sie brauchen jemanden, der sie unterstützt. Sie brauchen jemanden, der ihm sagt, hey, guck mal, ich helfe dir. Und deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man für diese Themen wie Depression, Gewalt, psychische Probleme, dass man dafür sensibilisiert ist und auch erkennt, wenn es jemandem nicht gut geht.
Auf jeden Fall. Also bin ich ganz deiner Meinung. Und ich denke, dieses Sensibilisieren ist halt auch so wichtig, damit man psychische Krankheiten oder Beratungsstellen auch nicht missversteht. Also viele denken ja bei psychischen Krankheiten an irgendwelche Hollywood-Filme, wo dann da so typische Klapsmühlen, sage ich jetzt mal, gezeigt wird, obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist. Und diese Sensibilisierung, die auch vorgenommen wird, auch durch deinen Artikel, also ich finde, das ist super wichtig für unsere Gesellschaft und ich glaube, wir sind auch alle mehr als bereit, mehr darüber zu erfahren.
Total, auf jeden Fall. Es muss halt einfach zur Normalität werden, dass man über psychische Krankheiten spricht. Genau. Weil es ist auch eine Krankheit. Depressionen sind auch Krankheiten. Nur weil man sie nicht sieht oder nur weil man augenscheinlich nichts am Körper oder so hat, heißt es nicht, dass man nicht krank ist.
Genau. Du hast ja auch sehr viel Feedback bekommen so für deinen Artikel. Wie war das Feedback so allgemein, so im Schnitt, sage ich jetzt mal? Oder haben sich vielleicht auch Personen bei dir gemeldet, die sich irgendwie dadurch angesprochen gefühlt haben oder die der Artikel irgendwie geholfen hat?
Also ich habe tatsächlich viel Feedback von der Kinder- und Jugendhilfe bekommen, weil ich auch mit vielen Akteuren und Akteurinnen dort gesprochen hatte. Und viele haben gesagt, ja, dieser Artikel ist sehr wichtig, weil er auch einfach nochmal zeigt, auch die Kinder- und Jugendhilfe ist gerade extrem am Struggeln. Auch sie hat Schwierigkeiten und sie möchte ja helfen. Sie möchte ja den Kindern und Jugendlichen helfen. Aber sie kann nicht, weil einfach die Pandemie extreme Veränderungen hervorgebracht hat, die dazu führen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr ihre Arbeit 1000% leisten können. Und da habe ich tatsächlich viel Feedback bekommen, weil das ist auch ein Thema, worüber fast gar nicht gesprochen wurde. Das heißt, wie geht es gerade diesen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Was erleben sie? Und sie haben ja Kontakt zu den Jugendlichen. Sie wissen ja, wie es den Jugendlichen geht. Und teilweise waren ihnen aber die Hände gebunden. Und da habe ich schon echt gemerkt, okay, darüber wurde eigentlich fast gar nicht gesprochen. Und ich finde es total wichtig, dass man über systemrelevante Jobs spricht, zum Beispiel über den Pflegebereich. Aber auch die Kinder- und Jugendhilfe ist extrem systemrelevant. Und mit systemrelevant meine ich, sie ist lebensrelevant. Also die Kinder- und Jugendhilfe ist lebensnotwendig für Kinder und Jugendliche. Und deswegen muss viel mehr über diesen Bereich gesprochen werden. Und der muss einfach ausgebaut werden.
Das stimmt. Man hat echt wenig über diese Branche gehört. Ja. Was ja eigentlich total absurd ist, weil eine ganze Generation eigentlich irgendwie darauf vertrauen kann.
Total.
Und wenn das wegfällt, also
ja,
dann enden die Geschichten viel zu früh.
Total. Also sie ist natürlich nicht ganz weggefallen.
Natürlich.
Und auch die Jugendämter, die haben auch noch, also bei Kindeswohlgefährdung haben sie auch immer gehandelt, sie haben immer noch einen guten Job gemacht, aber die Arbeit war einfach schwerer als sonst.
Ja, vielleicht hätte man da einfach, wie auch bei anderen Berufen, mehr Unterstützung bekommen sollen. Wie ist denn dein Fazit deinerseits jetzt, nachdem du den Artikel geschrieben und veröffentlicht hast?
Es geht weiter. Das ist so, es ist so mein Fazit. Ich glaube nicht, dass nur weil jetzt der Sommer gekommen ist und weil die Schulen wieder geöffnet haben, dass jetzt die Probleme verschwinden. Weil Gewalt und Depressionen sind ja auch nicht nur ein Phänomen, in Anführungszeichen, von der Pandemie. Die gibt es ja immer. Es gibt immer Kinder, die Depressionen haben. Es gibt immer Kinder, die suizidal sind, die Selbstmordgedanken haben, die Gewalt zu Hause erleben oder auch nicht zu Hause. Also man kann ja auch woanders Gewalt erleben, sowohl psychisch als auch physisch. Und ich glaube, es ist jetzt extrem wichtig, dass wir einfach ein Umdenken haben und einfach mal merken, dass eine ganze Generation, und man sagt ja, die Kinder sind die Zukunft von morgen, dass eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen 1,5 Jahre vergessen wurde und dass wir jetzt sagen, wir ändern das jetzt und nicht nur für die Pandemie, sondern immer, dass wir immer ihre Schreie hören und dass wir es gar nicht dazu kommen lassen, dass sie überhaupt schreien. Und das ist, glaube ich, so für mich die wichtigste Erkenntnis, frühzeitig zu erkennen, wenn es Kindern und Jugendlichen nicht gut geht.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, wenn ihr das gerade hört und euch irgendwie angesprochen fühlt, wie schon gesagt, die Nummer gegen Kummer und andere Anlaufstellen, die wir jetzt auch schon genannt haben, sind immer für euch da. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nur einen stummen Schrei habt, dann merkt es oder macht euch bewusst, wie ihr ihn wieder lauter machen könnt.
Total. Auch bei Freunden. Man kann sich bei Freunden melden, man kann sich bei den Lehrern melden, man kann auch direkt bei der Polizei anrufen. Es gibt meistens, in fast jeder Stadt gibt es immer so Beratungsstellen. Man kann auch direkt beim Jugendamt anrufen. Also es gibt unglaublich viele Hilfestellen und wichtig ist, nehmt sie in Anspruch. Also lasst euch helfen.
Ja, und vor allen Dingen schämt euch nicht. Also ja. Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, oder habt keine Angst, dass ihr irgendwie, wenn ihr häusliche Gewalt erlebt, irgendwie euren Familienmitgliedern schadet. Denn in erster Linie geht es jetzt um euch und das, was ihr erlebt und dass ihr Hilfe bekommt.
Total.
Ja, also Hatice, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ich denke, jetzt wollen auch viele nochmal den Artikel lesen, der wirklich sehr zu empfehlen ist. Und ich denke, wir haben jetzt auch, oder du hast jetzt auch sehr viel gesagt, was sehr wichtig ist. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.